Hallo, Dankeschön. Ja, schön, ich bin eine Minute zu früh, aber ihr seid auch schon da, dann passt das ja.
Nimm bitte Platz, liebe Anne.
Danke.
Schön, dass wir zwei auch noch das Vergnügen haben heute. Gestern habe ich mit Peter schon ein nettes Pläuschen gehabt.
Ja.
Und heute haben wir zwei das Vergnügen. Ja, die liebe Anne, muss man dich noch vorstellen?
Weiß ich nicht, ja, mach doch mal.
Ich mach einfach mal. Also, wahrscheinlich habt ihr das schon gesehen, vorne steht ja dran, aber die liebe Anne ist Synchronschauspielerin, sage ich immer ganz gerne. Ich sage nicht Synchronsprecher, weil es hört sich so despektierlich an, weil ihr seid ja alles Schauspieler auch, ne? Ausgebildete. Also die liebe Anne ist Synchronschauspielerin und man kennt ihr Gesicht vielleicht eher weniger als mehr ihre Stimme. Also man hat ihre Stimme sicherlich schon das ein oder andere Mal gehört. Du hast heute was Pinkfarbenes an. Das passt auch ganz gut zu einem Film, in dem du kürzlich zu hören warst, der mit einem Oscar für das beste Lied ausgezeichnet wurde. Ne? Und zwar war das Barbie. Also die liebe Margot Robbie. Margot wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ne? Margot Robbie ist unter anderem eine Person, die du vertonst. Oder auch Anna Kendrick von Pitch Perfect, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und noch diverse weitere Damen aus Hollywood sozusagen.
Genau, aber nicht nur Hollywood, das ist natürlich meistens das Bekannteste, aber wir machen ja Filme deutsch aus aller Welt eigentlich.
Genau.
Also es gibt ja durchaus auch koreanische Filme oder französische Filme mache ich ziemlich viel, aber die bekanntesten sind natürlich meistens die amerikanischen.
Das ist leider der Natur der Sache geschuldet, wobei es ganz, ganz wunderbare Arbeiten gibt, auch aus Frankreich oder aus Asien, wie du gerade sagst. Anne, du bist aus Rostock, habe ich gehört.
Naja, das ist eher ein unglücklicher Zufall. Meine Mutter war gerade bei ihren Schwiegereltern zu Besuch, als sie mich verlor. Deswegen bin ich keine gebürtige Berlinerin, obwohl ich schon immer in Berlin gelebt habe. Aber meine Verwandtschaft väterlicherseits kommt aus Rostock.
Also
und deswegen bin ich da geboren.
Ich hatte dich als Nordlicht jetzt verortet sozusagen.
Ja, innerlich zumindest ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Ja, so Fischköppe sagt man ja auch. Ne?
Genau.
Genau, sehr schön. Gibt es denn aus dem Publikum schon irgendwelche Fragen? Also wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, ein nettes Pläuschen zu halten, aber am schönsten ist es immer natürlich, wenn auch die eine oder andere Frage von euch kommt. Ich meine, wann hat man schon mal jemand hier vor sich sitzen, der vielleicht beim Lieblingsfilm die Stimme gesprochen hat? Die Anne ist ganz lieb, die beißt auch nicht, also ihr dürft sie gerne fragen. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Noch nicht, keine falsche Scheu, aber dürfte gerne, vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere noch, während wir hier zugange sind. Ich habe gelesen, dass du das Schweinchen Babe auch gesprochen hast. Wie alt warst du da?
Da war ich 7 Jahre alt, das ist jetzt 30 Jahre her. Und das ist tatsächlich so die erste große Kinofilmhauptrolle gewesen, die ich gemacht habe. Das war total schön und unglaublich spannend. Und ich habe danach ganz viele spannende Leute kennengelernt. Das war eine coole Zeit. Ja.
Das glaube ich dir. Ich weiß, ihr mögt immer, oder diese Frage ist ein bisschen ausgelutscht, wie bist du zur Synchronarbeit gekommen? Aber bei dir ist ja wirklich interessant, also du warst da noch sehr jung und wurdest ausgewählt für die Rolle. Ich vermute mal, dass da vorher ein Casting stattfand, aber wie hast du davon erfahren oder wie kam das eigentlich?
Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon öfter mal synchronisiert gehabt. Ich habe schon gesprochen, als ich noch nicht lesen konnte, also wo man mir die Texte immer dann vorlesen musste. Insofern kannte ich es schon ein bisschen, die Branche sozusagen. Und bei Babe haben sie wirklich ein ganz großes Casting gemacht. Und da hatten sie auch nicht nur Kinder gecastet, sondern alles Mögliche ausprobiert. In der originalen australischen Version spricht es eine Frau. Und man hat sich dann aber entschieden, ein Kind zu nehmen. Und ich glaube, dass der Film dadurch sehr gewonnen hat, ohne mich jetzt selbst zu doll zu loben. Aber ich glaube, immer wenn man so authentische Kinderstimmen hat, das hat einfach was sehr Unbestechliches und Direktes. Und deswegen, glaube ich, ist das Ergebnis sehr charmant geworden. Ja.
Das stimmt. Also ich habe es als Kind habe ich es auch, oder halt, ich war da, 93 kam, glaube ich, raus, der Film, oder 94, sowas. Ich war da schon Teenager, aber ich habe ihn auch damals gesehen und ich fand ihn wirklich toll, also hast du auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Vielen Dank.
War das, und du hast gesagt, das war dann dein Einstieg eigentlich, du hast dadurch viele Gelegenheiten bekommen, hast neue Leute aus dem Business kennengelernt, wie man so schön sagt, und dann hast du aber du gingst dann noch zur Schule, hast du dann deine Schule dann beendet, und wie war dann so dein weiterer Werdegang?
Also ich hatte zwischendrin mal eine Pause gemacht, wo ich mich nicht so sehr für Synchron interessiert habe und wo man auch so, wenn man so aus diesen Kinderrollen irgendwie rausgewachsen ist und bevor man dann so neu besetzt wird auf andere Sachen, Da habe ich erstmal eine Pause gemacht und habe aber nach dem Abi habe ich das eigentlich hauptberuflich dann gemacht. Ich habe dann Gesangs- und Schauspielunterricht genommen, aber keine klassische Ausbildung in dem Sinne. Also an der Schauspielschule haben sie mich nicht genommen. Aber ja, aber ich habe es trotzdem nicht bereut, weil ich wirklich so viele, so tolle Rollen zu sprechen bekommen habe. Und das ist das Tolle an dieser Branche ist, man hat so viel mehr Optionen. Ja? Also wenn man auf der Bühne steht oder vor der Kamera, dann ist es ja, nimmt das ja wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Und dann dreht man halt mal einen Film und dann wieder ein paar Monate nichts. Und so ist natürlich die Spannbreite an dem, was ich alles an Rollen habe, so groß, dass ich das einfach sehr liebe und den Job auch nicht missen möchte. Ich mache auch noch, ich singe auch und habe ein Chansonprogramm. Das ist dann nochmal so ein bisschen was ganz anderes. Ja, genau.
Also sehr, sehr vielseitig sozusagen einsetzbar. Ne? Und du hast eine Stimme, die ist eine sehr angenehme Stimme, aber dadurch, dass du halt, ich sag mal, du kennst ja zum Beispiel Sandra Schwittau auch, ne? Die hat eine sehr markante Stimme, ne? und die ist dann wahrscheinlich immer relativ schnell festgelegt, so, spielt dann meistens so, also Bart Simpson zum Beispiel ist ja so eine Stimme, aber du hast eine Stimme, die ist sehr so einen feinen Klang hat, ne? Und deswegen, sage ich mal, wirst du auch für viele, also die Margot Robbie zum Beispiel, die Barbie ist ja so eine sehr feminine, sehr feminine Rolle. Ist es manchmal auch so, dass du da sagst, ich würde gerne mal was, mal so eine richtige, so ein Bösewicht oder sowas sprechen, oder so eine böse, so eine Antagonistin oder was sprechen? Oder
sagst ich, du, nee, ich spreche total gerne Antagonistinnen, aber die Gelegenheit habe ich ja auch oft. Ich meine, Harley Quinn ist ja nun auch eine von den Bösen.
Ja, ich mag sie gerne.
Man mag sie schon gerne, aber sie ist ja nun auch wirklich absolut durchgeknallt und sehr gewalttätig. Also deswegen, die ist ja schon eigentlich auch in der klassischen, im klassischen Kanon ist sie ja eigentlich auch eine Antagonistin. So, und ich sag mal, Margot Robbie ist ja Gott sei Dank auch sehr vielseitig. Also ich nenne immer gerne ein Beispiel, einen Film, der nicht so sehr bekannt ist, ist Queen of Scots. Und da spielt sie die Queen Elizabeth. Die sagt euch vielleicht was aus der Historie. Das war die ewige Jungfrau, die also nicht geheiratet hat und so eine sehr machtbesessene, verhärmte Frau ist mit Pockennarben und überhaupt nicht hübsch. Also ein absolutes Gegenteil von Barbie. Und da hat sie ganz, ganz anders gespielt zum Beispiel. Also das ist natürlich toll, wenn man eine vielseitige Schauspielerin spricht. Dann hat man natürlich auch vielseitige Rollen und das liebe ich sehr daran, ja.
Okay, was ist denn so, wenn du jetzt sagst, du bist schon sehr, sehr lange tätig in der Branche, gibt es für dich sowas, wo du sagst, zu dieser Person kehre ich am liebsten zurück? Also das ist so meine Favoritin? Oder sagst du, das ist egal, was kommt, ich mache alles, ist immer wieder eine neue Herausforderung?
Ich stelle mich schon sehr, sehr gerne auf neue Herausforderungen und neue Rollen ein. Aber natürlich gibt es so ein bisschen Favoritinnen. Und das, wie gesagt, Margot Robbie gehört für mich dazu. Aber auch Anna Kendrick. Weil die hat so eine ganz spezielle Art zu spielen, dass sie immer so sehr fahrig ist, viel arbeitet mit so Stottern oder nervösem Lachen und so. Das ist sehr, sehr schwer zu sprechen. Sie spricht sehr schnell, also vom Rhythmus ist das ziemlich kompliziert. Aber wenn man eine Person, wenn man sie einfach sehr gut kennt und die Art, wie sie spielt, dann macht es einfach Spaß, sich darauf einzulassen. Ja.
Also wir hatten gestern, als wir den Peter hier auf der Bühne hatten, hat er uns gesagt, dass eigentlich die Schauspieler, so gerade in Hollywood ist man ja, interessiert einen das ja nicht so wirklich, also nach dem Motto, naja, in Deutschland ist es halt eine deutsche Person, die mich spricht und in Italien dann Italiener und ja, es gab zwar dann schon mal Treffen, so nach dem Motto, er hat schon mal Ben Affleck getroffen, aber es war dann so, ah, hi, I'm your dubbing actor und so. Aber gab es bei dir schon eine Situation, wo du vielleicht mal jemand getroffen hast von den Schauspielerinnen und wo es vielleicht auch eine tolle Begegnung einfach gab?
Also es passiert leider tatsächlich sehr, sehr selten. Ich war jetzt schon auf mehreren Premieren, wo Margot Robbie zum Beispiel auch war, bei dem Tarantino zum Beispiel. Aber die sind da so eng durchgetaktet, da kommt man nicht an die ran und man selbst wird vom Verleih auch immer so irgendwie in der Ecke abgestellt, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mal eine französische Schauspielerin, die ich gesprochen habe, getroffen. Und das war für sie auch eine ganz, ganz spannende Begegnung, weil sie war zur Deutschland-Premiere von dem Film, in dem sie die Hauptrolle gespielt hat. Und sie war ganz überrascht, dass sie im Kino saß und das auf Deutsch synchronisiert war. Und darauf war sie gar nicht vorbereitet und dachte, sie guckt das jetzt irgendwie mit Untertiteln. Und die hat mich ganz viel zu meiner Arbeit gefragt und war super interessiert und hat mich auch gefragt, so wie ich ihr Spiel finde und so. Das war eine wirklich richtig, richtig schöne, wertschätzende Begegnung. Aber das ist wirklich leider die Ausnahme.
Aber das ist dann, wie du gerade sagst, das ist wahrscheinlich umso schöner gewesen, einfach, dass du sagst, Mensch, da ist doch mal jemand, der hat das, der war überrascht, ja, und hat sich dann gefreut und ist dann auf dich zugekommen und hat das positiv dir gespiegelt, genau, ja, sozusagen, ja, deine Arbeit. Sehr schön. Gibt es denn aus dem Publikum irgendjemand, der eine Frage hat? Ich komme auch gerne mal zu euch mit dem Mikro. Sehr schön hier vorne in der ersten Reihe.
Ja, ich hatte Frage, wenn jetzt so ein Film synchronisiert wird, wie ist er denn recht kurzfristig, bis denn der Film so gezeigt wird, oder hat es da viel Vorlaufzeit?
Man muss sagen, die Zeit wird immer kürzer. Also früher waren das mehrere Monate, wenn man das eingesprochen hat, bevor das dann ins Kino kam. Inzwischen wird die Zeit immer kürzer. Inzwischen ist das meistens so, dass wir einen Film sprechen und dann ist das manchmal noch nicht mal die finale Schnittfassung. Und dann kommt noch mal 2 Wochen später oder so, muss man dann plötzlich noch mal ins Studio gehen für nur 2 Sätze oder so, die dann plötzlich anders im Film geschnitten werden im Final. Und dann ist es 3 Wochen später ist dann schon die Premiere. Und inzwischen ist es ja auch so, dass die Premieren global synchronisiert sind. Also alle, dass überall zeitgleich rauskommt. Früher war das oft so, dass erst die dann für den deutschen Markt eingekauft worden sind. Das ist heute bei kleineren Filmen auch noch so, aber bei den Blockbustern ist ja eher, dass sie wirklich überall auf der Welt am gleichen Donnerstag in die Kinos kommen. Und da sind wir meistens dann noch nicht so lange fertig damit, ja.
Ich weiß noch früher zum Beispiel, also mein Lieblingsfilm ist Jurassic Park und der kam im Juli in Deutschland raus.
Da habe ich auch gesprochen.
Wen hast du
da gesprochen? Da war ich das kleine Mädchen, was als erstes gefressen wurde.
Im Jurassic Park wurde ein Mädchen gefressen?
Ja, ja. Also man sieht es nicht, aber wenn ihr euch erinnert.
In dem zweiten Tag am Strand? Oder
genau.
Ach, sehr schön.
Aber da war ich ja auch noch sehr klein. Also ich durfte den Film selber noch gar nicht sehen.
Ja, ja. Aber ja. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß es bloß, dass damals, ich war 14 Jahre alt und der Film lief in den USA im Juli an oder so und in Deutschland kam er im September dann. Also das bezüglich der langen Vorlaufzeiten.
Genau, das geht ja heute gar nicht mehr, weil das ja dann natürlich schon sofort im Netz irgendwo wäre.
Manchmal ist sogar heute so, dass in Deutschland die Premiere vor den USA stattfindet. Das habe ich auch schon erlebt. Ne? Das finde ich immer krass. Also ihr kriegt dann wahrscheinlich den Film, also ihr kriegt das Material. Siehst du den kompletten Film oder siehst du nur deine eigenen Szenen, die du vertonst?
Also ich lege eigentlich immer Wert darauf, dass ich die Möglichkeit kriege, den ganzen Film zu sehen, weil es einfach besser ist, sich vorzubereiten. Aber wir kriegen immer so dann auch nur was zu sehen, was meistens nicht der fertige Film ist. Und oftmals nur in Schwarz-Weiß. Und manchmal ist es so, dass sie, damit man das nicht kopiert und heimlich ins Netz stellt oder so ist es, da sind die super, super streng, die Amis. Und manchmal ist es so, dass du tatsächlich ein Bild hast, was komplett verschwommen ist, also geblurrt, und man nur so ein Guckloch hat über den Mund, damit man auf die Lippen synchron sprechen kann. Und ansonsten sieht man von dem Film gar nichts. Ich persönlich finde das ganz furchtbar, weil man sich in die Szenen gar nicht richtig reinfühlen kann, wenn man es nicht sieht. Ich habe das vorhin schon erzählt, als ich Barbie in Schwarz-Weiß gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, ohne Pink versteht man den Film gar nicht richtig. Also es war eine komplett andere Wirkung als die finale Kinofassung und der ganze Humor, diese ganze übertriebene Pinkness ist da gar nicht so richtig rübergekommen. Aber ich lege eigentlich schon Wert darauf, dass ich die Chance kriege, das vorher zu sehen. Aber jetzt gerade bei irgendwelchen Serien oder bei kleineren Rollen hat man nicht immer die Gelegenheit, da sieht man dann tatsächlich nur die Szenen von der eigenen Rolle.
Also stelle ich mir ich bin sowieso ein großer Fan der deutschen Synchronarbeit, weil wir sind, ich glaube, eines der Länder weltweit, wo qualitativ mit am weitesten vorne ist, was Synchronarbeit betrifft. Aber das ist natürlich dann nochmal Herausforderung, wenn du nur den Mund siehst und gar nicht die Stimmung der Szene irgendwie aufsaugen kannst.
Ja, manchmal ist das vom Text her auch schwierig, wenn zum Beispiel im Englischen jemand sagt you und du weißt gar nicht, ist da eine Person angesprochen? Sind da mehrere Personen angesprochen? Ist das Siezen oder Duzen? Und das macht es wirklich schwierig. Manchmal haben wir auch das Gefühl, die verstehen unsere Arbeit gar nicht so richtig. Und deswegen finde ich es immer so toll, dass man hier auch so Wertschätzung erfährt, weil das Publikum legt wirklich Wert auf eine qualitativ hochwertige Synchronarbeit. Und wir wollen natürlich immer das Bestmögliche abliefern, aber dafür brauchen wir natürlich auch Arbeitsbedingungen, in denen wir gut arbeiten können. Und ich komme sehr gerne gut vorbereitet zur Arbeit und verstehe auch ein bisschen, wie funktioniert der Film, wie ist der Humor, wie ist die Atmosphäre. Und davon geht dann an solchen Sachen manchmal was verloren. Aber es ist eben, genau, Kopierschutz halt.
Ja, das kann irgendwann kann man ein Stück weit verstehen, aber ich kann da beide Seiten irgendwo ein Stück weit verstehen, genau. Aber das spricht ja auch für die Synchronarbeit, dass du in dem Film so rein versinkst, dass du gar nicht mehr merkst, ach, das sind ja eigentlich Amis, die da sprechen oder Franzosen oder Koreaner, sondern das sind einfach die Stimmen von den Personen. Ne? Und manchmal ist es dann so ein Schock für mich, auch wenn jetzt vielleicht altgediente Synchronsprecherinnen versterben oder so oder einfach eine neue Person dann eingesetzt wird, wo man dann völlig raus ist. Ne? Also das ist, wenn man es dann so gewöhnt hat, und das spricht ja auch für die Arbeit, das spricht ja auch für eure Arbeit. Ne?
Ja, das stimmt. Da sind viele sehr, sehr treu, was auch die Synchronsprecher angeht. Das finde ich immer total schön. Aber manchmal lässt sich es eben nicht anders einrichten. Und dann muss man den neuen Kollegen auch mal eine Chance geben, sich da mit anzufreunden. Aber ich kann das schon verstehen, weil dadurch fällt es natürlich auseinander. Weil wenn man vergisst, dass die Person auf der Leinwand vielleicht gar kein Deutsch spricht und dass die Stimme nicht zusammengehört und plötzlich geht diese Illusion dadurch kaputt, weil es einem dann so bewusst wird. Kann ich schon verstehen, dass man das dann ärgerlich findet, ja.
Genau. Früher war das ja so, dass ihr mehr Zeit hattet, oder früher wart ihr zusammen im Studio, ne, und habt aufgenommen, also wenn ihr die Filme gesprochen habt. Und heute hört man ja oft, dass es mittlerweile du deine Takes alleine machst und dann quasi das Spiel dir auch fehlt, teilweise mit deinem Gegenüber. Was findest du jetzt besser? Lieber deine Ruhe haben und alleine machen oder lieber interagieren und zusammen das Ganze aufnehmen?
Das kommt sehr auf den Film und die Szene an. Also gerade bei Comedy, bei so schnellen Sachen, wo es auf den Rhythmus ankommt und man sich so gegenseitig die Bälle zuwirft, da ist es schon besser, wenn man das zusammen macht. Das ist oftmals, man liest den Text und versteht der Gag funktioniert erst, wenn man es im Dialog macht zum Beispiel, da ist das schon besser. Aber ich sag mal jetzt eine Szene, die sehr intensiv ist, wo es viele Nuancen in den Gefühlen gibt, wo es ein langer Monolog ist oder auch Szenen, wo ich zum Beispiel heulen muss oder so. Das mache ich dann schon lieber alleine, weil man dann schon sehr bei sich und sehr konzentriert sein muss. Und ich dann auch immer das lieber dann am Stück mache, um auch aus der Konzentration nicht rauszukommen, weil das ist schon emotional anstrengend manchmal. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie traurig werde, wenn ich weinen muss, aber man merkt dann so nach Feierabend schon so, das war jetzt auch so ein emotionaler Ritt, wo man so durch musste. Und dann in solchen schwierigen Szenen da mache ich es lieber alleine konzentriert am Stück.
Also es hat quasi beides Vor- und Nachteile.
Würde ich so sagen,
sozusagen. Ja. Sozusagen, okay. Ja, wie sieht es denn aus, liebes Publikum? Gibt es noch eine Frage von euch? Möchte vielleicht jemand noch was wissen? Ah, in der zweiten Reihe.
Ja, mir ist jetzt schon aufgefallen, auch wo ich gestern schon zugehört habe, dass du immer wieder eben gerade solche Szenen wie jetzt auch eben angesprochen, das Weinen ansprichst. Und da habe ich mich so gefragt, also ob das bei den Männern wirklich auch so häufig ist, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich, also ich habe den Eindruck, dass es mehr Frauenrollen gibt, die dann irgendwie weinen, die irgendwie, was weiß ich, so eine Art Nervenzusammenbruch oder sowas haben. Und dann wollte ich ihm auch mal fragen, du bist ja schon lange dabei, du hast ja gesagt, seit ein Schweinchen namens Babe, als kleines Kind hast du schon angefangen, hast du da irgendwie gemerkt, dass sich die Frauenrollen auch geändert haben, dass es da schon mehr stärkere Frauen jetzt inzwischen auch gibt?
Ja, das ist so. Das ist auf jeden Fall so. Wenn man sich die Statistiken anguckt, ich finde das übrigens eine sehr gute Frage, ist das wirklich erschreckend. Man hat ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis an Screentime, wenn Frauen oder besser gesagt Mädchen 17 Jahre alt sind. Und nach dem Alter 17 werden immer weniger Frauen gezeigt. Und ich sag mal, eine Generation vor mir war das so, dass Schauspielerinnen eigentlich kaum ab 40 noch irgendwas zu spielen bekommen haben. Und es waren nur ein paar so Charakterschauspielerinnen, die dann wirklich noch eine Karriere darüber hinaus halten konnten. Und das ist zum Beispiel was sich gerade auch ein bisschen ändert, dass auch Geschichten erzählt werden von Frauen mittleren oder älteren Alters, aber natürlich auch, dass es einfach so starke Hauptfiguren gibt. Aber man muss zum Beispiel sagen, Harley Quinn, mir hat persönlich der Spin-off am besten gefallen, wo sie die Hauptrolle ist, aber das hat Margot Robbie auch selber produziert, weil sie eben auch die Emanzipation dieser Figur haben wollte. Und ich glaube, sie hat sich da selber auch so ein bisschen frei geschwommen. Deswegen hat sie sich selber sozusagen diesen Film produziert. Und ich glaube, das war so, also ich habe so ein Emanzipationsgefühl in diesem Film gehabt mit der Rolle zusammen. Und ich glaube, für sie war das auch so. Aber auch wenn mehr Frauen Filme produzieren und schreiben und drehen und Regie machen, merkt man auch, dass die Frauenfiguren sich dadurch auch ändern. Ja.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich stehe jetzt gerade, also ich stehe da nicht wieder auf. Also wenn ich mal stehe, dann gibt es da vorne noch eine Frage. Sehr schön.
Ja, hallo. Wie lange kann man sprechen am Stück, bis die Stimme versagt? Und wenn man eine laute Rolle hat und man wird plötzlich heiser oder sowas, gibt es da Tricks oder was macht man? Weil einer der Kollegen hat ein bisschen, habe ich gesehen, ein bisschen Probleme jetzt. Wenn man mittendrin ist, was kann man da machen?
Also erstens mal würde ich grundsätzlich immer sagen, es ist wirklich unterschätzt, genug Schlaf. Genug Schlaf ist super wichtig auch für die Stimmbänder. Punkt zwei ist, Stimme immer gut pflegen. Also eigentlich, wenn man heiser ist, Stimme schon. Aber wenn es akut ist und man muss weiterarbeiten, ist bei mir Thymian-Salbei-Tee mit Honig und es gibt die berühmten Ipalat-Halstabletten, zuckerfrei, die funktionieren in der Akutsituation auch ganz gut. Aber ich würde dann immer raten, okay, noch bis Feierabend durchziehen und dann aber sich einen Tag krank melden oder so. Ich kann immer nur allen raten, passt auf eure Stimmbänder auf, weil wenn man erstmal eine Stimmband-OP machen muss oder so, das kann sein, dass die Stimme sich danach wirklich verändert und man nicht mehr besetzt wird. Und ich habe auch eine Kollegin, die ihre Stimme tatsächlich verloren hat. So, ne? Das kann passieren und ansonsten hilft immer, wenn man gerade viel laut sprechen muss, immer stützen, immer aus dem Bauch heraus, nicht nur hier sprechen, sondern den ganzen Körper mitnehmen. Dadurch ist es nicht so anstrengend.
Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum?
Sie hätte gern wissen, wie es war, Sam zu spielen, also zu synchronisieren.
Sam, also die Frage ist nach Sam aus Alkali. Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich muss zugeben, zu Anfang wollte ich sie gar nicht sprechen. Ich bin damals zum Casting gegangen und ich habe so gehört, so eine Nickelodeon-Teenager-Sitcom, das ist überhaupt nicht meins und eigentlich bin ich viel zu cool dafür und eigentlich auch ein bisschen zu alt dafür und bin zum Casting gegangen und habe eigentlich mir keine Mühe gegeben, weil ich die Rolle nicht haben wollte. Und genau diese Attitüde ist ja die, die Sam hat und deswegen hat es perfekt gepasst und ich habe dann die Rolle bekommen und habe sie dann richtig lieben gelernt und hatte so viel Spaß. Und Rubina, die Kali gesprochen hat, da waren wir immer zusammen im Atelier, immer zu zweit oder auch mit Christian Zeiger zu dritt, der den, du kannst mir bestimmt sagen, wie seine Rolle nochmal hieß, habe ich vergessen. Wie? Freddy, danke, genau, Freddy. Ja, mit dem Freddy zusammen, das hat so viel Spaß gemacht. Wir waren meistens zu dritt. Manchmal haben wir uns auch noch Texte oder Gags mit selber ausdenken können und so. Und das war, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und es ging ja auch richtig lange, diese Serie so. Und wir haben uns immer dann schon aufeinander gefreut. Das war echt eine tolle Zeit. Und sie ist ja auch eine richtig coole Rolle. Deswegen ist die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich auch so passend zu der Figur.
Vielen Dank. Weitere Fragen? Ah, da vorne.
Hallo.
Hi.
Gab es bei Ihnen schon mal die Situation, dass Sie einen Satz synchronisieren mussten, wo Sie selber gesagt haben, das mache ich nicht, weil er irgendwie zu blöd war oder zu pervers oder irgendwie?
Also eigentlich nicht. Ich sag mal so, wenn eine Figur gut geschrieben ist, also ich weiß nicht, ob Sie vielleicht so Sachen meinen, wie zum Beispiel, dass man so was Rassistisches sagt oder so. Da denke ich persönlich jetzt immer, wenn die Figur eine Rassistin ist, dann kann ich auch einen rassistischen Satz sagen, weil das wird ja, also Rassismus gibt es ja, kann man auch darstellen, das zum Beispiel. Was ich richtig doof finde, ist, wenn die Texte schlecht sind. Und das ist nicht meine Aufgabe, die Texte zu schreiben, das ist von jemand anders die Aufgabe. Ganz oft ärgern sich Fans, wenn Gags falsch übersetzt sind oder so. Und ich denke dann immer, ja, aber es ist ja mein Mund, aus dem es rauskommt. Ich muss es ja dann sagen. Ich bin dann letzten Endes so die Verantwortliche. Und das gibt es manchmal, dass ich mich echt ärgere über schlechte Texte und dann denke so, ja, es bleibt doch dann an mir hängen, ne? Obwohl es nicht mein Job ist und ich will mir ja meinen Job vernünftig machen. Solche Situationen gibt es schon. Also ich gebe mir auch immer Mühe, sag mal, die Inhalte mitzudenken. Was hat derjenige vor mir gesagt? Passt das alles zusammen? Oder mache auch immer mal so Textvorschläge, wenn ich denke, ich glaube, die Figur würde das eher so und so sagen, dass ich dann auch mal einen Vorschlag mache. Es ist sehr unterschiedlich, ob Leute dafür offen sind, dann auch solche Vorschläge anzunehmen oder nicht. Aber wie gesagt, zum Beispiel bei Alkali, da haben wir viel Freiheit gehabt, da habe ich auch öfter mal gesagt, da habe ich jetzt eine bessere Idee für den Text oder so.
Vielen Dank für die Frage. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht momentan nicht so aus. Wir haben jetzt noch so 5 Minütchen, glaube ich. Ne? Jetzt haben
wir, ja, Hast du noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage, ja.
Ja?
Also, beziehungsweise, es geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was der Herr gerade wissen wollte. Gab es schon mal eine Rolle, wo du abgelehnt hast, wo du wirklich gesagt hast, nee, mache ich nicht? Oder gibt es sowas nicht, weil man sagt, man ist um jedes Angebot dankbar?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich habe mal einen sehr, sehr lukrativ, finanziell gesehen lukrativen Job abgelehnt. Und zwar eine Barbie. Aber das war nicht der Barbie-Film jetzt, sondern das, da sollte ich irgendwie die Stimme von so einer Barbie-Puppe sein, wo dann irgendwie die sagt, zieh mir das pinke Kleid an und so. Und das fand ich einfach so doof, auch für Mädchen damit zu spielen, dass ich gesagt habe, so nee, das, ich war schon dort und so und habe dann den Text gelesen und dachte so, nee, das mache ich nicht, es tut mir leid, das muss jemand anders machen, das passt nicht zu mir, da kann ich nicht zustehen. Das gab es tatsächlich und ansonsten ist manchmal, wenn es zeitlich nicht passt oder, ich war auch schon mal irgendwo und habe so gedacht, so irgendwie, ich will mich jetzt nicht quälen und euch will ich auch nicht quälen. Ich glaube, ich bin da nicht gut besetzt. Ich nehme es nicht niemandem übel, wenn ihr das umbesetzt. Solche Situationen hat es durchaus mal gegeben. Und ich mache grundsätzlich kein so Gore, also so Sachen mit so völlig sinnloser Brutalität.
Also Saw, wenn jemand für dich für Saw so casten würde, das
genau.
Würde
Genau, Saw habe ich tatsächlich in irgendeinem achten Teil oder was mal gesprochen und das war der Moment, wo ich dann entschieden habe, dass ich sowas nicht mehr mache. Ich mag so Splatter und Trash-Sachen sowas gerne, aber wenn ich so das Gefühl habe, es geht nur um die Darstellung von absurder, also Psychothriller auch gerne, aber nur Darstellung von absurder, überzogener Gewalt, ich sag so, das soll jemand anders machen, das mache ich nicht.
Okay. Weil ich hab ja gelesen, du hast auch Amber Heard synchronisiert. Da gab es ja diesen Skandal mit Johnny Depp, das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Gibt es da so Animositäten, dass man sagt, ah, die ist jetzt gerade in so einem komischen Fahrwasser drin, die möchte ich jetzt nicht mehr sprechen, mit der möchte ich nicht mehr in Verbindung gebracht werden?
Nö, also ich finde, das kann und muss man da, finde ich, auch trennen, abgesehen davon, dass sie selbst, also dass ich die Option gar nicht habe, weil sie selbst seitdem echt nichts mehr zu tun kriegt, bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen, da mich jetzt entscheiden zu müssen, aber ich würde sie auch wieder sprechen, wenn sie wieder dreht. Ich finde, das kann man durchaus voneinander trennen, ja.
Okay, cool. Hat das Publikum noch eine Frage?
Ich wollte fragen, wie sehen denn Sie und Ihre Synchronstimmenkollegen die Zukunft wegen, was KI-Stimmen betrifft? Weil das ist doch eine große Gefahr für die Synchronsprecher.
Ja, also ich sag mal so, wir reden darüber sehr viel. Also das ist schon durchaus präsent bei uns. Und wir verfolgen auch sehr stark, was zum Beispiel in den USA passiert. Da gab es ja die Streiks, die auch mit KI zu tun hatten, wo es auch darum ging, dass man die Rechte von Schauspielern an KI, dass sie daran beteiligt werden und nicht einfach die KIs gefüttert werden dürfen. Weil das darf man ja nicht vergessen. Die KI ist ja nur so klug, so intelligent, wie das, womit sie gefüttert wird. Und es ist unsere Arbeit, es sind unsere Stimmen, an die angepasst werden. Und das heißt, das ist eine Form von Ausbeutung und wir kriegen die Jobs nicht mehr. Und ich bin der Überzeugung, dass so wie man Schauspieler und Schauspielerinnen vor der Kamera brauchen wird weiterhin, weil es ist einfach was anderes, wenn jemand mit seinen Augen zu dir spricht. Und Mimik und Gestik überträgt sich auf so eine emotionalen Ebene, dass das kaum herstellbar ist künstlich. Und ich denke, das ist mit Stimmen ganz genauso. Für uns ist immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das Publikum das auch so sieht und dass sie auch darauf bestehen, dass sie weiterhin eine gute, qualitativ hochwertige Synchronfassung angeboten bekommen und sagen, nö, ich möchte nicht, dass irgendwelche künstlichen Stimmen die Filme sprechen. So einen Blödsinn gucke ich mir nicht an. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Im Moment ist die Technik noch nicht so weit, dass wir ersetzt werden können. Aber ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass so das anfangen wird mit Off-Stimmen in Dokumentarfilmen und so weiter, mit sowas. Und dass das schon in wenigen Jahren üblich sein wird oder zumindest versucht werden wird, das üblich zu machen. Ja.
Okay, vielen Dank für die Frage. Ja, ich finde das einen Applaus wert. Ich habe vielleicht zum Abschluss noch eine Frage allgemeiner Art. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch gerade aufgrund von Barbie-Filmen, aber vielleicht auch generell, viele junge Mädchen jetzt vielleicht auch zu dir aufschauen und sagen, Mensch, ich würde sowas auch gern machen. Ne? Hast du irgendwelche Tipps vielleicht für die? Sollten die eine Schauspielausbildung machen oder sollten die vielleicht einfach, es gibt ja auch eine Ausbildung zum Synchronsprecher, glaube ich, oder welchen Weg würdest du denen so empfehlen?
Also ich würde auf jeden Fall Schauspiel empfehlen. Also eine Ausbildung hat man was in der Hand, aber ich habe gut reden. Ich habe ja euch ja erzählt, dass ich selber zwar Schauspielunterricht hatte, aber nicht die Ausbildung durchlaufen habe. Aber mindestens Schauspielunterricht würde ich definitiv empfehlen, weil das unterschätzt man manchmal. Es ist eben nicht nur Sprechen, es ist Spielen. Und man muss in einem dunklen Kasten alleine vor einem Mikrofon alle Emotionen anbieten können, egal ob du jetzt gerade an der Küste stehst und um dich rum rauscht das Meer, ob du irgendwie flüsternd dich im Schrank versteckst und all das, und das muss alles abrufbar und präsent sein, da ist auf jeden Fall Schauspielunterricht gut. Und ansonsten würde ich noch empfehlen, wann immer ihr habt, zusätzliche Talente habt, singen könnt oder vielleicht auch mehrere Sprachen. Sowas ist immer sehr gut und kann so ein Unique Selling Point sein, mit dem man sich auch bewerben kann. Ja, und das wäre so meine Empfehlung. Auf jeden Fall Schauspielunterricht. Und wenn ihr besondere Talente habt, pflegt die auch und entwickelt sie gerne weiter. Das ist immer eine gute Idee.
Vielen Dank, liebe Anne.
Sehr gerne.
Ja, wir sind schon durch mit unserer halben Stunde hier. Vielen Dank fürs Publikum, also für die tollen Fragen von euch und dass ihr schön mitgemacht habt. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn ihr die liebe Anne sehen wollt oder vielleicht mit ihr ein Selfie machen wollt oder eine Sprachaufnahme von ihr möchtet, sie sitzt noch ein paar Stunden, glaube ich, an dem Ort, wo die Synchronschauspieler sitzen, in der anderen Halle. Und sie freut sich über jeden Besuch.
Ja, unbedingt. Und auch falls ihr jetzt eine Frage lieber nicht hier stellen wolltet, könnt ihr sie mir auch hinten noch persönlich stellen.
Okay, alles klar.
Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.